Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
I think that Rapa Nui, it's a dream of a lot of people.
Für viele Leute ist Rapa Nui eine Art Traum. Die meisten haben schon als Jugendliche von der Osterinsel gehört.
Since they are very young at schools.
It was almost a disaster to force the people.
Es war eine Katastrophe, die Menschen zum Bau der Moai zu zwingen, der steinernen Statuen. Sie vergaßen darüber sogar für Nahrung zu sorgen, Fische zu fangen oder Gemüse anzubauen.
Wenn Sie sich die Literatur über die Osterinseln ansehen, dann ist Geheimnis das am meisten benutzte Wort.
Mystery.
Rapa Nui, Pazifischer Ozean. Der einsamste Ort der Welt, so wird die Osterinsel gern bezeichnet. Die Linienmaschine aus Santiago de Chile braucht für den Flug fast 5 Stunden. Knapp 4000 Kilometer sind vom südamerikanischen Festland über das offene Meer zurückzulegen. 10.000 Meter über dem Pazifischen Ozean. Ich starre aus dem Flugzeugfenster. Wasser, wohin das Auge reicht. Was, wenn der Pilot an dem winzigen Eiland inmitten des Südpazifik vorbeifliegt? Reicht der Treibstoff notfalls für den Rückweg zur chilenischen Hauptstadt? Als die Maschine zum Landen ansetzt, reißen die tief hängenden Wolken auf und geben den Blick frei auf ein Felsdreieck inmitten des Ozeans. Rötlich-schwarz glimmt das vulkanische Gestein, frisches Gras überzieht das hügelige Eiland. Rapa Nui heißt die Osterinsel in der Sprache ihrer Einwohner oder Te Pito o Te Hinua, Nabel der Welt.
Quadratkilometer
misst die Osterinsel. Das entspricht in etwa der Fläche von Washington D.C. oder dem Fürstentum Liechtenstein. Mehrmals im Jahr läuft ein chilenisches Versorgungsschiff die Insel an und bringt Treibstoff, den die Flugzeuge für ihren Rückflug ebenso brauchen wie der Dieselgenerator, der die Insel mit Strom versorgt. Alle Dinge des täglichen Lebens müssen importiert werden. Jede Limonadenflasche, alle Arzneien, jedes Möbelstück und jeder Geländewagen.
Welcome to Rapa Nui. My name is Uri Avagateau. And I was born here.
Der einzige Ort der Insel ist Hangaroa. 4000 Einheimische leben in dem kleinen Dörfchen. Rapa Nui, so nennen die Insulaner sich und ihre Sprache. Sie gelten als freundlich, stolz und selbstbewusst, so wie Uri Afakateao, die mit den Überlieferungen ihres Volkes vertraut ist. Die 28-Jährige entspricht ganz und gar dem Klischee einer Südseeschönheit. Langes schwarzes Haar, groß gewachsen, braune Augen und weiche Gesichtszüge.
So, according to the tradition oral about one legend, our king Hotumatua came to here.
In einer Legende wird davon berichtet, wie unser König Hotumatua auf die Osterinsel kam. Einer seiner Untergebenen mit Namen Haumaka hatte einen Traum und sah diese Insel. Als Haumaka erwachte, sagte er zu seinem König: Wir sollten sofort von hier weggehen, denn es wird eine Katastrophe geben. Ein Tsunami wird kommen und alles zerstören. Und unser König Hotumatua sprach zu Haumaka: Nimm 7 Leute, 7 Entdecker und schicke sie aus, die Insel zu suchen. Als die Entdecker wieder nach Hause zurückkehrten, sagten sie: Wir haben die Insel gefunden, Haumaka, so wie in deinem Traum. Du hattest recht. Das ist natürlich eine Legende, aber wir glauben daran. Und es ist doch erstaunlich, wie unser Volk hierher gelangt ist.
But we still believe in that legend. It's just interesting and amazing to know, you know, how they got to this island.
Völkerkundler und Archäologen haben nachgewiesen, dass die Osterinsel von der polynesischen Inselwelt aus, also vom Westen her, besiedelt wurde. Der Zeitpunkt ist umstritten, vermutlich aber im 8. Jahrhundert nach Christus. Obwohl man damals in Polynesien weder Kompass noch Schriftsprache oder Metallwerkzeuge kannte, waren die Inselbewohner Meister der Navigation und der Seefahrt mit ihren Kanus. Ungefähr um 1200 nach Christus hatten sich die Polynesier in dem riesigen Ozeandreieck zwischen Hawaii, Neuseeland und der Osterinsel auf jedem bewohnbaren Fleckchen Land niedergelassen. Es waren die Statuen aus Stein, die Moai, riesige Köpfe mit Oberkörper und ohne Unterleib, die Weltumsegler anzogen, Missionare, Sklavenhändler, Touristen und Wissenschaftler wie Claudio Cristino. Seit über 30 Jahren lebt und arbeitet der chilenische Archäologe auf der Osterinsel.
Man muss sich das einmal vor Augen führen. Eine kleine Gruppe von Menschen war in der Lage, auf dieser Insel eine großartige Kultur zu entwickeln. Inmitten des Pazifik, im Nichts, wie manche Leute sagen, innerhalb von 2000 Seemeilen nur Meer, total isoliert von der Außenwelt, schon allein das ist aus intellektueller und theoretischer Sicht faszinierend genug.
Vor allem die Statuen aus Stein, die Moai, versetzten Europa in Verblüffung, seit Jakob Rochefehn 1722 das Eiland entdeckte. Der niederländische Kapitän war im Auftrag der Westindischen Handelsgesellschaft mit drei großen Segelschiffen unterwegs, als er am Ostersonntag des 5. April eine Insel sichtete. Er nannte sie nach dem Tag ihrer Entdeckung die Osterinsel. Rochefehn notierte in sein Logbuch,
dass die Insulaner vor bemerkenswert hohen, von ihnen errichteten Bildsäulen Feuer anzünden und diese auf Knien anbeten.
Bis zu 9 Meter Höhe ragen die Statuen auf. Mehr als 600 sind über die ganze Insel verteilt. Der größte der Giganten wiegt an die 270 Tonnen, erzählt Claudio Cristino. Zählt man auch die nicht fertiggestellten Moai hinzu, die noch im Steinbruch von Rarotonga liegen, dort, wo sie aus dem porösen Vulkangestein gehauen wurden, dann sind es an die 1000 Moai. Für Rochefehn, wie für alle späteren Besucher, blieb es ein Rätsel, wie die Inselbewohner ihre Statuen aufgerichtet hatten.
Die steinernen Bildsäulen sorgten zuerst dafür, dass wir starr vor Erstaunen waren,
schrieb Rochefehn.
Denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch solche Bildsäulen aufrichten konnten. Ahuatawa!
Aufgestellt wurden die Steinköpfe an den sogenannten Ahu. Offene, rechteckige Tempelanlagen, aufgeschichtet aus Geröll, zusammengehalten durch Stützmauern aus grauem Basalt. Manche Ahu sind bis zu 150 Meter breit und das verwendete Gestein wiegt bis zu 9000 Tonnen. Insofern stellen die Tempelanlagen die Statuen noch in den Schatten. Aufgeteilt war die Osterinsel in ungefähr ein Dutzend Territorien, die jeweils einer Sippe oder Familie gehörten, erzählt Cristino. Sie erstreckten sich jeweils von der Küste ins Landesinnere, sodass die Insel wie ein Kuchen in ein Dutzend keilförmiger Stücke aufgeteilt war. Jedes Territorium hatte seinen eigenen Häuptling und große zeremonielle Plattformen, auf denen die Statuen standen. Jede Sippe errichtete mehrere dieser Ahu. Nach heutigen Schätzungen lebten auf der Osterinsel zu ihrer Blütezeit im 16. Jahrhundert zwischen 6.000 und 25.000 Menschen. Die meisten Ahu liegen an der Küste und sind so platziert, dass ihre Statuen das Gebiet der jeweiligen Sippe landeinwärts überblicken. Kein einziger Moai schaut auf den Pazifik hinaus. Jeder dieser Steinkolosse besteht zur Hälfte aus einem Gesicht mit tiefen Augenhöhlen, schmalem Mund, gewölbter Stirnpartie und spitzer Nase. Und alle haben einen sehr ähnlichen Gesichtsausdruck.
Die Statuen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Und wenn Sie sich hier umschauen, dann werden Sie einen Trend bemerken. Zuerst gab es menschenähnliche, das heißt naturalistische, menschengroße Figuren. Kopf und Körper stehen im Verhältnis 1:1. Das heißt, der Kopf ist jeweils so groß wie der Körper. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Moai hin zu länglicheren Formen. Und die jüngsten Figuren am Fuße des Steinbruchs von Rarotonga sind extrem langgestreckt. Es scheint also, dass die Größe der Moai immer wichtiger wurde.
Vermutlich hieben Bataillone von Bildhauern mit einfachen Gesteinäxten immer größere Skulpturen aus dem vulkanischen Gestein. Welche enorme Leistung das war, hatte der norwegische Geograf und Ethnologe Thor Heyerdahl Mitte der 50er Jahre gezeigt. Heyerdahl unternahm damals eine Forschungsreise zur Osterinsel, um das Rätsel der Moai und ihrer Kultur zu lösen. 1957 veröffentlichte er die Ergebnisse in seinem Reisebericht Aku Aku, das Geheimnis der Osterinsel. Heyerdahl ließ 8 Männer ein mittelgroßes Bild aus dem Vulkangestein heraushauen. Nach einigen Tagen wurde die Arbeit abgebrochen und errechnet, dass es wahrscheinlich 1 Jahr gedauert hätte, eine solche Figur aus dem Stein zu meißeln. Vermutlich waren mehrere Arbeitsgruppen am Werk, um sich abzulösen. Außerdem brauchte man Helfer, um die stumpf gewordenen Steinbeile wieder scharf zu machen. Heute liegen an die 400 Moai zurückgelassen im Steinbruch, buchstäblich wie bestellt und nicht abgeholt. Manche sind noch mit dem Muttergestein verbunden, aus dem sie herausgehauen werden sollten, so auch der größte Moai, der mit 21 Metern die Höhe eines modernen, 5-stöckigen Wohnhauses erreicht. Der Steinbruch gleicht einer Fabrik, deren Arbeiter eines Tages die Werkzeuge fallen ließen, verschwanden und nicht mehr zurückgekehrt sind. Für jede Sippe waren die Moai einst das Heiligtum ihrer Dörfer. Darstellungen von Häuptlingen und Kriegern, die über den Tod hinaus Macht und Schutz zu garantieren schienen. Je größer die Figur, desto größer die Macht. Die Konkurrenz unter den Familien ging so weit, dass sie damit begannen, den Figuren nachträglich tonnenschweren Kopfschmuck auf ihre Häupter zu setzen. Ein Zylinder aus Rotschlacke, der bis zu 12 Tonnen wog, und oben auf dem abgeflachten Kopf eines Moai angebracht wurde. Die Rapanui nennen sie Pukao, also Haarknoten, und sie ähneln der typischen Haartracht der prähistorischen Insulaner.
Well, the top knot is an addition, it's an embellishment that has to do also with rank and prestige.
Der Haarknoten ist eine Zugabe, eine Verschönerung. Er hat auch etwas zu tun mit Status und Prestige. Nicht alle Statuen tragen einen Pukao. In Polynesien glaubt man an die Existenz einer übernatürlichen Kraft, Mana genannt. Und diese Kraft konzentriert sich im wichtigsten Teil des Körpers, also im Kopf. Und wer eine wichtige Person ist, der hat Mana im Kopf.
And the most sacred part of your body, where Mana concentrated for this very important person that carry the mana was ahead.
Wie man die durchschnittlich 7 Meter hohen Moai transportieren konnte, blieb lange Zeit im Dunkeln. Claudio Cristino hat es in einem Experiment herausfinden können.
How they did it? They built, you know, roads. Yeah, we found the roads.
Sie bauten richtige Straßen. Wir fanden fantastische Straßen entlang der Landschaftslinien. Und jeder Straßenbauingenieur wird Ihnen bestätigen, dass dies außergewöhnliches Wissen voraussetzt. Die Rapa Nui wussten genau, was sie taten. Die Statuen sind nicht in Kontakt mit dem Boden gekommen. Die Rapa Nui banden die Statuen auf Holzschlitten und zogen sie dann die Straßen hinunter.
Als ersten Wissenschaftler gelang es Thor Heyerdahl, eine Moai-Figur auszugraben, die 4 Meter im Boden steckte. Anschließend ließ er sie von 200 Einheimischen mit rollenden Baumstämmen fortbewegen und an einem anderen Ort wieder aufstellen. Dabei fiel Heyerdahl auf, dass in der Nähe der Moai jede Menge Geröll zu finden war. In einem weiteren Experiment konnte der Norweger zeigen, dass die Figuren nicht getragen, sondern durch übereinandergelegte Steine Stück für Stück aufgerichtet wurden.
Die Figur bohrte ihr Gesicht tief in die Erde. Aber es gelang doch, die Spitzen von 2 Stangen darunter zu schieben. 3 oder 4 Männer hängten sich an das Ende des Hebels und zerrten aus Leibeskräften. Der Bürgermeister lag indessen flach auf dem Bauch und schob kleine Steine unter den Kopf. Schließlich sahen wir eine schwache Bewegung, ein Zittern lief durch den Riesen, wenn sich die Burschen am äußersten Ende ihrer Hebebäume mächtig ins Zeug legten. Sonst geschah nichts. Abgesehen davon, dass der Bürgermeister auf dem Bauch lag und Steine hin und her schob. Als der Abend kam, erhob sich das Haupt des Riesen um gut 1 Meter über dem Boden. Am 11. Tag fing der Riese langsam an, sich aufzurichten. Noch immer wurden Steine verkeilt. Dann kam der 18. Arbeitstag. Während die einen unten am Strand das eine Tau spannten und die anderen mit einem zweiten, das um einen Pfosten gelegt war, dagegen hielten, gab man mit einem Hebebaum den letzten vorsichtigen Ruck. Der Koloss aber schwankte noch ein wenig hin und her und blieb dann aufrecht stehen.
Und nach ein halbes Jahr auf Ostinseln haben verschiedene Eingeborene mich nach diese Höhlen mitgenommen im Nacht. Und drinnen haben wir große Sammlungen von eigentümlichen Steinfiguren, kleine Steinfiguren gefunden, von Typen, die bisher ganz unbekannt waren. Die Eingeborenen glaubten, dass diese Figuren eine magische Kraft hatte. Und wir haben 1000 von diesen kleinen Skulpturen nach Norwegen mitgebracht.
Thor Heyerdahl 1959 in einem Interview für den Südwestfunk. Mit den Skulpturen wollte der Begründer der experimentellen Archäologie den wissenschaftlichen Nachweis führen, dass es möglich gewesen wäre, die Osterinsel von Südamerika aus zu erreichen. Diese Hypothese hat sich mittlerweile als Irrtum erwiesen. Mittels DNA-Analyse mehrerer Skelette wurde belegt, dass die Osterinsulaner mit den Polynesiern verwandt sind. Die genetischen Befunde sprechen also gegen Heyerdahls Behauptung, die Urbevölkerung Südamerikas habe zum Genbestand der Osterinsel beigetragen. Den Insulanern aber ging es nicht um archäologische Thesen oder Theorien. Mit den kleinen Statuen verband sich für sie der Glaube an die Macht der Geister. Als Heyerdahl ihnen die Familiensteine wegnahm, habe er die Insel ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft beraubt, sagen die Rapa Nui.
So of course, at the same time, you have to learn from the archaeologist.
Natürlich lernen wir auch von den Archäologen. Aber andererseits haben auch wir ein Wissen von unseren Familien, von unseren Leuten. Niemand kann einfach daherkommen und dir erklären, wie dein Volk, deine Familie auf dieser Insel gelebt hat oder aufgewachsen ist. Das weiß nämlich niemand, außer den Leuten, die hier geboren wurden.
Because nobody knows that. Just the people, you know, was born in here.
Archäologen gehen heute davon aus, dass die Moai zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert entstanden sind. Die Bewohner der Osterinsel hätten demnach 400 Jahre Zeit, mit einfachen Werkzeugen 1000 Moai herzustellen. Das entspreche durchschnittlich 2 bis 3 Statuen im Jahr. Ungeklärt ist bis heute, warum die riesigen, halb Mensch, halb Gott ähnlichen Wesen gebaut wurden, warum wieder alle Vernunft immer größere Monumentalfiguren entstanden, so Cristino.
Well, people say religion. Well, people will say, you know, to honor the ancestors.
Einige Leute sagen, das hatte religiöse Gründe. Andere sind der Meinung, aus Ahnenverehrung. Aber wir wissen es einfach nicht. Denn das, was hier passierte, hat es nirgendwo auf der Welt gegeben. In ganz Polynesien werden sie nichts Ähnliches finden. Der Bau der Statuen war nur möglich, weil es eine Sozialstruktur gab, mit welcher die Masse des Volkes gezwungen wurde, so etwas zu bauen und die Götter zu ehren.
This was possible only because it was, you know, a social structure that did force the rest of the population, the mass, the people, to build something to honor, you know, the gods in this sense.
Als Jakob Rochefehn die Osterinsel entdeckte, standen die Moai noch auf ihren Plattformen. 50 Jahre später, als der Engländer James Cook 1774 auf seiner zweiten Südsee-Expedition Rapa Nui besuchte, lagen sie am Boden. Bis heute rätseln die Wissenschaftler, was die Vorfahren der heutigen Insulaner dazu veranlasst haben mochte, die Moai umzuwerfen.
It was an obsession of my ancestor to make the statues, I mean to carve the statues.
Meine Vorfahren waren davon besessen, diese Statuen zu bauen. Ich meine, diese Statuen als Zeichen ihres Ehrgeizes zu schaffen. Und genauso besessen haben sie die Moai wieder zerstört. Sie waren davon getrieben, die Statuen aus dem Fels zu meißeln und sie dann auf eine Plattform zu hieven, nur um den anderen Stämmen zu beweisen, wie mächtig sie waren. Es war eine Katastrophe, die Leute zum Bau der Moai zu zwingen. Sie vergaßen darüber sogar, für Nahrung zu sorgen, Fische zu fangen oder Gemüse anzubauen. Sie haben sich nur auf ihre Statuen konzentriert.
They forgot everything like that, just to concentrate to make their obsession.
Nahrungsknappheit durch Überbevölkerung und Umweltzerstörung. lautet die aktuelle wissenschaftliche Erklärung dafür, dass die Kultur der Osterinsel in einer Katastrophe endete. Von einem Ökozid spricht der US-Geograf Jared Diamond in seinem Bestseller
Kollaps – Warum Gesellschaften überleben oder untergehen.
Das Fiasko auf der Osterinsel gilt dem Pulitzer-Preisträger Diamond als Sinnbild für die weltweit voranschreitende Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und so hat sich laut Diamond der Untergang auf der Osterinsel abgespielt. Zunächst betreiben die Rapa Nui Ackerbau und ernähren sich von Fischen, Vögeln, Hühnern und vermutlich Ratten. Durch Pollenanalysen weiß man heute, wie üppig die Insel einst bewachsen war. Wälder mit riesigen Palmen überziehen die Insel. Mit dem Aufkommen des Moai-Kultes und einer steigenden Einwohnerzahl werden die Bäume radikal abgeholzt, um immer mehr und größere Skulpturen zu transportieren und um Ackerboden gewinnen zu können, so Diamond.
Die Sippen versuchten zunächst im friedlichen Wettbewerb, einander im Bau von Plattformen und Statuen zu übertreffen. Aber irgendwann nahm ihre Konkurrenz die Form erbitterter Kämpfe an.
Um 1600, also mehr als ein Jahrhundert vor Ankunft der Europäer, so nimmt jedenfalls Diamond an, wird der letzte Baum der Insel gefällt. Von nun an fehlt nicht nur der wichtigste Rohstoff, um die Steinriesen aus dem Steinbruch zu rollen, es gibt auch kein Feuerholz mehr und kein Baumaterial für die Kanus, mit dem Fischer zum Fang auf dem Pazifik fahren könnten. Die küstennahen Gebiete werden schnell überfischt und die Vögel ausgerottet. Durch den Kahlschlag ist der Ackerboden dem Regen und den kräftigen Passatwinden schutzlos ausgesetzt, mit der Folge, dass der Boden zunehmend erodiert und Nahrungsmittel knapp werden. Um die wenigen Ressourcen führen die Sippen untereinander Kriege. Am Ende ernähren sich die letzten Insulaner von Menschenfleisch. Die Theorie eines ökologischen Zusammenbruchs sei nicht neu, kritisiert Claudio Cristino und gehe auf die Anfänge der Umweltbewegung in den 70er und 80er Jahren zurück.
Man hat den Eindruck, dass diese Gesellschaft, die von ihren Göttern und Ahnen bestimmt wurde, nur diesen Weg gehen konnte, also ihre Mitglieder zu zwingen, diese Monumente zu bauen, immer größere und größere. Die Ahnenverehrung war auch eine Form von sozialer Kontrolle. Man hat den Eindruck, als ob es keine Alternative gegeben hätte. Dann begann man sich zu bekriegen. Man kämpfte um Land und um den Zugang zum Trinkwasser. Und am Ende essen sie sich gegenseitig auf.
Nachdem sich das Inselvolk im 17. Jahrhundert selber nahezu ausgerottet hat, beginnt ab 1770 eine neue Tragödie. Europäische und südamerikanische Schiffsbesatzungen drangsalieren die wenigen übrig gebliebenen Bewohner, zwingen sie mit Gewalt an Bord als Ersatz für gestorbene Seeleute und Walfänger und sie vergewaltigen und verschleppen die Frauen. Viele Rapa Nui sterben durch Krankheiten. Ende des 19. Jahrhunderts annektiert Chile die Insel und verpachtet sie an Schafzüchter. Die beanspruchen fast 90% der Fläche für ihre Tiere und sperren die Rapa Nui mit Waffengewalt in ein Ghetto. Erst 1966 werden die Ureinwohner der Osterinsel chilenischen Staatsbürgern gleichgestellt und der Zaun um ihr Inselgefängnis abgerissen. Für die ersten Europäer waren die Inselbewohner Wilde und mochten deshalb nicht glauben, dass sie die großartig konstruierten steinernen Plattformen mit ihren Moai geschaffen hatten.
Since Easter Island was discovered in 1722 by the Dutch Jacob Roggeveen.
Als Jacob Roggeveen die Osterinsel 1722 entdeckte, wurden die Vorstellungen der westlichen Welt, insbesondere der Europäer, auf den Kopf gestellt. Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Aufklärung, bestimmt von den Ideen Rousseaus und seiner Zeitgenossen. Alle jene ersten Entdecker, die Orte wie Tahiti aufspürten, glaubten noch, dass sie das verlorene Paradies wiedergefunden hätten. Sie malten Bilder, die in Europa die Vorstellung vom edlen Wilden weckten, der in Harmonie mit der Natur lebt. Das waren romantische Ideen, nicht wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber sie haben lange Zeit die Forschung beeinflusst. Ganze Generationen von Historikern und Archäologen haben versucht, diese Idee weiterzuentwickeln. Aber die Idee von einer Harmonie mit der Natur, einer ursprünglichen Gesellschaft mit wunderschönen Menschen, die unter den Kokospalmen singen und tanzen, diese Vorstellung ist ein totales Fantasieprodukt. Viele dieser Gesellschaften waren schrecklich. Vielleicht hatte man als Häuptling ein gutes Leben, aber als gewöhnlicher Mensch bestimmt nicht.
You probably didn't have a very good time.
Heute finden sich in dem einzigen Ort der Insel nur wenige Spuren der alten polynesischen Kultur. Das Bild bestimmen zahllose Restaurants. Auf den Terrassen räkeln sich Urlauber in der pazifischen Sonne, während sie auf den nächsten organisierten Ausflug warten. Die unzähligen Andenkenläden gehören ebenso zum Ortsbild wie der Supermarkt, das Postamt und die katholische Kirche. Die Linienmaschine aus Santiago de Chile bringt täglich 180 Touristen und ist immer ausgebucht. Knapp 50.000 Besucher kommen jährlich aus der ganzen Welt, vor allem aber aus den USA, Chile und Großbritannien. Seit der US-amerikanische Regisseur und Schauspieler Kevin Costner 1995 die Geschichte des verlorenen Paradieses auf die Kinoleinwand bannte, hat sich hier vieles verändert, sagen die Einheimischen. Der Film ist nah an der Wirklichkeit erzählt, findet Claudio Cristino. Viele Insulaner seien stolz, daran mitgewirkt zu haben, aber richtig gemocht habe das Epos um Liebe und Tod hier niemand. Denn es waren neuseeländische Maoris, die in den Hauptrollen spielten. Den Rapa Nui blieb wie so oft in ihrer wechselvollen Inselgeschichte nur die Statistenrolle. Der Drogenkonsum habe mit dem expandierenden Tourismus zugenommen. Das größte Problem sei aber die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen, sagt Uri Avakateao beim Abschied, auch wenn sich viele noch immer der polynesischen Inselwelt zugehörig fühlen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.